Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 340.
SWR 2 Radioakademie.
Fremde Heimat. Migration weltweit. Die trotz allem daheim bleiben. Eine Sendung von Susanne Babila.
Warum bleiben die meisten Menschen im eigenen Land? Häufig in der Region, in der sie geboren wurden. Selbst dann, wenn die Verhältnisse unerträglich geworden sind. Was hält sie, bindet sie an einen Ort, der häufig nicht mehr schön und schon gar nicht heil ist? Was bedeutet Heimat in einer Welt, die mehr denn je ständiger Veränderung unterworfen ist? Kann man den Begriff Heimat überhaupt definieren? Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger.
Also ich würde mich zurückziehen auf Definitionen, die Poeten gefunden haben oder sonstige schlaue Leute. Also Chodjewitz hat mal gesagt, Heimat ist dort, wo ich anschreiben lassen kann. Und bei den Amerikanern heißt es, dort, wo ich meinen Hut aufhängen kann. Das heißt, es geht immer um vertraute Verhältnisse. Dort, wo ich mich nicht erklären muss, wo ich mich also zu Hause fühle, das ist, glaube ich, das Wesentliche an Heimat.
Algier am Nachmittag. In der Millionenmetropole ruft der Muezzin zum Gebet. Die gläubigen Algerier strömen in die Moscheen, andere stecken noch im Feierabendverkehr. Die Hauptstadt am südlichen Mittelmeer erholte sich nur langsam von dem zurückliegenden Jahrzehnt, das von Gewalt und Terror geprägt war. Schätzungsweise 2,3 Millionen Algerier leben nicht mehr in ihrer Heimat, davon die meisten in Frankreich. Der 36-jährige Jamel Aid Ghana arbeitete mehrere Monate in Tunesien. Zurück in Algerien blieb er über ein Jahr ohne Arbeit, ohne Ziel, ohne Perspektive. Er überlegte, endgültig auszuwandern, nach Südfrankreich.
Das Schiff sollte um 1 Uhr auslaufen. Ich kam zum Hafen von Algier und war unentschlossen. Werde ich wirklich weggehen? Die Leute gingen langsam an Bord, es war 1:30. Aber ich hatte nicht den Mut. Um 1:10 Uhr sah ich das Boot entschwinden und mich nach Hause gehen. Ich ging nicht weg.
Jamel begann provisorisch in Kellerräumen einen Arbeitsplatz einzurichten, baute sich in der Werbebranche eine kleine Kundschaft auf. Er arbeitete hart und hatte Glück. Heute läuft es ganz gut, meint Jamel. Vor kurzem konnte er umziehen. Sein neu eingerichtetes Büro liegt in der Rue Hassiba, mitten im Zentrum von Algier. Das Haus gehört zu den Schönheiten französischer Architektur aus der Kolonialzeit. Geräumige Zimmer, hohe Wände, Stuck an den Decken. Jamel arbeitet Tag und Nacht. Ist er oder einer seiner Mitarbeiter müde, gibt es jetzt die Möglichkeit, sich in einem Nebenraum ein paar Stunden aufs Ohr zu legen, erklärt er. Harte Arbeit. Aber Jamel ist froh, dass er nicht zu den Millionen Arbeitslosen zählt.
Ich würde lügen, wenn ich behaupte, ich hänge so sehr an meinem Land. Aber ich habe mir gesagt, weggehen nur um wegzugehen ist keine Lösung. Das wird nur ein anderer Leidensweg. Einmal in Frankreich angekommen, hätte ich nicht einfach wieder zurück können nach Algier. Also bin ich geblieben, um das Unglück, in dem meine Familie lebt, mitzutragen. Ich wollte sie nicht allein lassen.
Die Familie, der Geburtsort, Gerüche, Landschaften. Was ist Heimat? Diesen Dingen nachzugehen, das war auch dem Filmemacher Edgar Reitz wichtig. So wichtig, dass er sich fast 30 Jahre mit dem Thema befasste. Daraus entstand das mit Kritikerlob und Preisen überhäufte Monumentalwerk die Heimattrilogie. Denn, so Reitz, die ersten Erfahrungen, die ein Mensch macht, seine frühen Träume und Wahrnehmungen der Welt, sind mit nichts anderem mehr im Leben vergleichbar. Jedenfalls, was die Intensität und die Frische der Erfahrungen angeht.
Jeder Mensch wird an irgendeinem Ort zu einer bestimmten Zeit geboren und er wächst auf im Umkreis der gegebenen Verhältnisse, die er nicht selbst geschaffen hat, die er auch nicht selbst beeinflussen kann. Das Bleiben in dem Umfeld ist ja wohl der natürliche, ursprüngliche Vorgang. Die Leute, die sich entschließen, die Heimat zu verlassen, sind diejenigen, die sich aus irgendeiner Umklammerung oder irgendeinem Druck oder auch aus einer wirtschaftlichen Not und familiären Not und was immer es gibt an Gründen befreien wollen. Darin steckt ein Akt der Verselbstständigung und das Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
Es treibt dich fort von Ort zu Ort. Du weißt nicht mal warum. Im Winde klingt ein sanftes Wort, schaust dich verwundert um. Die Liebe, die da hinten blieb, sie ruft dich sanft zurück. Oh, komm zurück, ich hab dich lieb, du bist mein einziges Glück. Doch weiter, weiter, Sonderrast, du darfst nicht stille stehen. Was du so sehr geliebet hast, sollst du nicht wiedersehen.
Heinrich Heine, In der Fremde. Fischmarkt in Senegals Hauptstadt Dakar. Unter freiem Himmel und direkt am Meer verkaufen die Fischer am späten Nachmittag ihre Barracudas, Doraden, Haie, Muscheln und Langusten. Die Fischerei ist inzwischen der wichtigste Wirtschaftszweig. Die senegalesischen Kleinfischer können die lokalen und regionalen Märkte ausreichend versorgen. Von den rund 11 Millionen Senegalesen sind mehr als die Hälfte unter 20. Noch heute sind rund 65% Analphabeten. Hunderttausende Senegalesen haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt und leben im Ausland.
Ich war selbst versucht, wegzugehen.
Der Senegalese Bass Sah spielt bei der Band Africando. Die Musiker sind bekannt für ihre Salsa-Rhythmen, verbunden mit senegalesischem Gesang. Bass Sah tourt mit der Band, die vor 17 Jahren gegründet wurde, durch die ganze Welt. Er gehört zu den wenigen, die von ihrem Einkommen gut leben können. Für ihn ist Dakar aber nicht nur die wichtigste Stadt für westafrikanische Popmusik, sondern vor allem seine Heimat, das Zuhause seiner Familie.
Es gibt nichts Schöneres, als am Morgen von seiner Ehefrau geweckt zu werden und abends ihr die Hand geben und einen sanften Kuss der Mama oder der Großmutter und dem Großvater, mit Freunden aus der Kindheit Tee trinken. Das ist schön. Wenn Gott uns von Zeit zu Zeit reisen lässt, ist es gut. Aber es gibt viel im Leben und ich glaube, man kann sich zu Hause am besten entwickeln. Wir sagen hier häufig, es geht dir gut, wenn es deinen Nächsten gut geht. Aber wenn du zu weit weg bist von deiner Familie, kann es auch dir nicht gut gehen. Wir haben alle unsere Herkunft und wir müssen so viel Zeit wie möglich dort verbringen.
Für den Psychologen und Philosophen Erich Fromm ist der Mensch gezwungen, den Horror des Isoliertseins, der Machtlosigkeit und der Verlorenheit zu überwinden. Die Menschen suchen, so Fromm, Bezogenheit, Verwurzeltsein, Identitätserlebnisse und einen Rahmen der Orientierung, sowie ein Objekt der Hingabe, Formen, mit der Welt in Beziehung zu treten, das Bedürfnis, irgendwo Wurzeln zu schlagen.
Das Wort Heimat ist ja nicht in alle Sprachen übersetzbar. Sogar in Europa, unsere Nachbarvölker kennen in ihren Sprachen kein Äquivalent. Also im Französischen, im Italienischen, nicht einmal im Englischen gibt es ein Äquivalent dazu. was ja auch einiges bedeutet. Das bedeutet, dass die Deutschen in ihrer Geschichte mit Heimat ihre Probleme hatten, die anderen nicht in dem Maße historisch gekannt haben. Aber heute gibt es ein weltweites Problem, nämlich den Verlust von Heimat. Überall, wo wir hinschauen, in den Städten, auf den Straßen, sehen wir diese Menschen, die die Heimat verloren haben. Heimat ist niemals heile Welt. Und es war auch noch nie die heile Welt.
Du bist ja heute so grambefangen, wie ich dich lange nicht geschaut. Es perlet still von deinen Wangen und deine Seufzer werden laut. Denkst du der Heimat, die so ferne, so nebelferne dir verschwand? Gestehe mir's, du wärest gerne manchmal im teuren Vaterland.
Heimweh, das ist ein ganz wesentlicher Moment, um Heimat zu erklären, sagt der renommierte Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger.
Bezeichnenderweise hat man über Heimweh viel früher nachgedacht als über Heimat. Also vor 200-300 Jahren hat kein Mensch viel über Heimat gesprochen. Gelegentlich sind Kirchenliedern aufgetaucht, da hat man die Leute beruhigt, dass sie also irgendwann doch eine schöne Heimat erreichen, wenn sie hier auf der Erde keine haben. Dagegen Heimweh, da gibt es schon Doktorarbeiten vor 300 Jahren, und zwar medizinische Doktorarbeiten, weil das als eine Art Krankheit betrachtet wurde. Und wenn man der Frage nachgeht, was den Leuten gefehlt hat, die Heimweh hatten, die kamen also oft von ländlichen Gegenden, oft von sehr engen Schweizer Tälern in die Stadt, nach Zürich oder nach Basel. Und dann kriegten sie ein pathologisches Heimweh, sodass sie also ganz verrückte Dinge anstellten, zum Teil auch kriminell wurden. Und wenn man sich überlegt, was denen gefehlt hat, war das gewohnte Leben, das war die vertraute Sprache, das waren die vertrauten Mitmenschen, das war sicherlich auch das heimatliche Essen.
Magdalena Ocotlan, ein kleiner Ort im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die Nachmittagssonne wirft schon lange Schatten auf den schlecht gepflasterten Weg, der zum Dorfzentrum führt. Ein paar Kinder spielen Fangen oder Basketball. Eine Kirche, ein Schulgebäude, ein paar Steinhäuser. Viel mehr hat die 1000-Seelen-Gemeinde nicht zu bieten. Die meisten Männer sind ausgewandert. Auf die andere Seite des Rio Grande, in die USA. Dort suchen sie Arbeit, träumen vom Wohlstand. Wer geblieben ist, lebt von ihren Überweisungen. Oft reicht das Geld nicht einmal für das Allernotwendigste. Hinter der Kirche liegt das Gewerkschaftshaus von Magdalena Ocotlan. Dort arbeitet Daniela Serna. Sie ist Lehrerin und Gewerkschaftsvertreterin.
Es wäre nicht würdevoll, wegzurennen. Vielleicht würde ich es als letzten Ausweg tun, aber es wäre für mich sehr schmerzhaft. Ich bleibe hier, denn ich komme von hier.
Auch José Ramírez Flores bleibt und kämpft für eine bessere Zukunft in Oaxaca. Der 35-jährige Familienvater ist seit einigen Jahren Gemeindepräsident im Dorf San Juan Copala.
Todo mayoría de nosotros somos campesinos.
Hier sind wir alle Bauern. Hier verdienen wir nichts. Immer haben wir gearbeitet. Wir bestellen die Felder, aber das reicht nur, um die Familien am Leben zu halten. Die Wahrheit ist, dass ich auch schon mal weg war, um zu arbeiten und meiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber seit dem Jahr 2003 wurde mir Verantwortung übertragen. Zuerst war ich in Guadalupe Tilapa Copala, 12 Kilometer von hier, die örtliche Gemeindeautorität, 2 Jahre lang. Und danach hier in San Juan Copala. Das hat alles damit zu tun, dass die Regierung uns als indigenes Volk gar nicht wahrnimmt. Jetzt habe ich diese Aufgabe übernommen. Ich kann nicht meine Familie verlassen. Ich kann sie nicht alleine lassen, sondern wir werden weiterhin daran arbeiten, damit die Regierung uns wahrnimmt und zuhört. Und eines Tages werden wir ein Abkommen vereinbaren, damit es uns Indigenas besser geht.
Politische Unterdrückung, Umweltkatastrophen, wirtschaftliche Not oder Arbeitsplatzverlagerung. Gründe, die viele zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Doch wie die Bauern aus Oaxaca kämpfen viele Menschen gegen die Vertreibung aus ihren gewohnten Lebenszusammenhängen, erklärt der Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger. Auch wenn das Zuhause verwüstet, die Verfolgung unerträglich wird.
Es gibt ja viele Leute, die ihren Ort nie im Leben verlassen haben und die trotzdem heimatlos wirken, weil die Verhältnisse nicht stimmen. Also ich meine, diese großen Worte, die immer wieder zitiert werden von Ernst Bloch, es gelte also die Welt zur Heimat zu machen, das heißt ja auch nicht, dass man also Fachwerkhäuser baut, sondern das heißt, dass die sozialen Verhältnisse in Ordnung gebracht werden, damit sich die Leute also tatsächlich zu Hause fühlen können, wo sie sind. Auf der anderen Seite darf man also, glaube ich, die Heimatlosigkeit, soweit sie also richtige Ortlosigkeit ist, darf man auch wiederum nicht überschätzen. Da sind, glaube ich, historische Studien ein gutes Korrektiv. Es gibt Historiker, die behaupten, dass vor ein paar Jahrhunderten immer ein Drittel der Gesellschaft unterwegs war. Also wir meinen ja, das Reisen sei erst im 20. Jahrhundert erfunden worden und in Wirklichkeit waren die Leute auf der Straße, das waren abgehalfterte Soldaten, das waren Invaliden, das waren die Heimatlosen, die nämlich keinen Besitz hatten. Also auch früher gab es sehr viel Mobilität, sehr viel Ortlosigkeit, also das ist kein neues Phänomen.
Denkst du der Mutter und der Schwester? Mit beiden standest du ja gut. Ich glaube gar, es schmilzt, mein Bester, in deiner Brust der wilde Mut. Es ist schon spät, die Nacht ist helle, trübhell gefärbt vom feuchten Schnee. Ankleiden muss ich mich nun schnelle und in Gesellschaft gehen. Oh weh.
Die deutschstämmige Jekaterina Rack wurde 1923 an der Wolga geboren, dann unter Stalin in die Arbeitsarmee zwangsrekrutiert und nach Zentralasien, nach Usbekistan deportiert. Viele Wolgadeutsche starben oder wurden in Lager gesteckt und mussten Zwangsarbeit leisten. Jekaterina hat 60 Jahre in Usbekistan gelebt. Eine Wahl gab es für sie nicht. Gearbeitet hat sie ihr ganzes Leben, zwei Töchter großgezogen. Heute bleibt ihr eine Rente von 600 Zöm. Das sind umgerechnet gerade mal 15 Dollar. Jekaterina Rak hat sich die deutsche Sprache bewahrt. Manchmal stockt sie und sucht nach dem richtigen Wort. Deutschland, die Heimat ihrer Vorfahren, würde sie gern noch einmal besuchen.
Ich bin jetzt schon alt. Oder ich will doch sehen. Ich will doch auf Gast fahren, auf Deutschland. Unbedingt will ich fahren. Mein Mann war auch ein deutscher Mensch. Ich habe einen guten Mann gehabt, der ohne Eltern auch wie ich. Mir so 48 Jahre haben wir miteinander gelebt.
10 Jahre lebte sie allein, kümmerte sich um Haus und Hof. Als es zu beschwerlich wurde, holte ihre Tochter Maria sie nach Kirgisistan. In der Hauptstadt Bischkek leben Maria und Jekaterinas Enkelin. Das Leben in ihrer Zwangsheimat Usbekistan vermisst die heute 83-jährige Jekaterina Rak nicht.
Ich bin arg zufrieden, dass ich übergefahren bin nach Kirgisistan. Dort konnte ich nicht lang leben, in Usbekistan. Hier habe ich alles.
Rund 2 Millionen Russlanddeutsche siedelten von 1990 bis 2000 von Kasachstan, Sibirien oder Kirgisistan nach Deutschland. Doch die Russen in Deutschland, das wollten Jekaterina und ihre Tochter Maria nicht sein. Auch wenn die Lage schlecht ist im Land, Maria Rak, trotz ihrer Stelle als Buchhalterin bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wenig verdient,
aber einfach zu euch zu fahren, nur weil der Lebensstandard höher ist und als Zugehfrau zu arbeiten, das will ich nicht. Perspektiven für die Kinder gibt es keine. Aber wir hoffen, dass sich die Lage verbessert. Aber aus dem Grunde wegzugehen, dass man bei euch Sozialhilfe bezieht oder eine Wohnung bekommt, das habe ich hier schon. Und deshalb das Land verlassen, das werde ich nicht.
Maria Rak hat ihre Muttersprache verlernt. Als Deutsche wurden sie in der Sowjetunion benachteiligt. Deutsch zu sprechen war viele Jahre verboten. Denn im Zweiten Weltkrieg wurden Russlanddeutsche unter Generalverdacht gestellt und der Kollaboration mit Hitlerdeutschland beschuldigt. Erst im Jahre 1964 wurden sie offiziell von diesem Vorwurf freigesprochen. Ich habe Deutsch gesprochen, aber das ist leider eingerostet in der Zeit, als es nicht ratsam war zu sagen, dass man Deutscher war. In unseren Schulen gab es damals keinen Deutschunterricht, so habe ich die Sprache vergessen. Und jetzt, ich bitte um Verzeihung, bin ich schlicht zu faul, es wieder zu lernen. Wenn ich müsste, würde ich es lernen. Aber in meiner Umgebung sprechen alle Russisch und ich muss jetzt Kirgisisch lernen. Aber meine Enkelin, sie ist jetzt 5 Jahre alt, sie lernt die deutsche Sprache. Sie wird also Deutsch sprechen.
Wenn man die Heimat verlassen hat, verloren hat, aus ihr vertrieben wurde oder aus welchem Grund auch immer, man über sie hinausgewachsen ist, es gibt ja viele, viele Formen der Entfernung, dann bleibt eine Erinnerung übrig und diese Erinnerung vergoldet sich aus der Ferne. Aber wehe dem, der nun aus solchen Gefühlen heraus meint, er könne zurückkehren, denn er wird niemals dieses Land der Träume und der Kindheit wiederfinden.
Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang, das Wort: Ich liebe dich. Es war ein Traum.
In der letzten Folge der 12-teiligen Reihe Fremde Heimat, Migration weltweit hörten Sie Die trotz allem daheim bleiben, eine Sendung von Susanne Babila. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. SWR 2
Deutschlandradio Kultur Länderreport. Eigenartig, sehr eigenartig. Mecklenburg-Vorpommern und seine Hymnen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus-Stefan Rehfeld. Einen Wettbewerb für eine Landeshymne hatte es ja mal gegeben, vor 15 Jahren. Heimliche Hymnen gibt es viele in Mecklenburg-Vorpommern, aber eine offizielle? Jede Stammesgruppe ist stolz auf sich, aber mit der anderen ein Lied auf dem Bindestrich singen, nö.
Am 4. Mai 2005 war es. Neuer Kommandeur der Panzerbrigade 18 der Division Hanse. Feierliche Einführung, Parade. Vorbeimarsch der Niedersachsen, Niedersachsenlied. Anmarsch der Schleswig-Holsteiner, Schleswig-Holstein-Lied. Auftritt der Mecklenburg-Vorpommer, ein preußischer Militärmarsch. Herr Friese, 1993 Landtagsabgeordneter und Initiator des Hymnenwettbewerbs.
Wir haben das damals ja gemacht, um Identität für das Land Mecklenburg-Vorpommern stiften zu können. Wir sind ja ein sogenanntes Bindestrichland, Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben gesagt, vielleicht gelingt es uns, eine Identität für das Land herzustellen, mit Hilfe dieses Liedes. Preisträger wurde ein Mensch aus Dresden. Nun müssen Sie wissen, dass es in der DDR ein besonderes Volk gab, das waren die Sachsen. Die waren überall. Man bezeichnete sie mitunter als die fünfte Besatzungsmacht. Ein Sachse schreibt das Mecklenburg-Vorpommern-Lied, kam bei den Leuten offensichtlich nicht gut an.
So verlief die Diskussion zum Hymnenwettbewerb damals. Aber irgendwas muss der Mecklenburg-Vorpommer doch am Tag der Landesgründung singen. Etwa das...
Ja, die Nationalhymne singt so.
Das Deutschlandlied auf Mecklenburg-Vorpommern. Kein Bindestrichlied? So gemeinsam?
Nee, macht er nicht. Es singt doch nur Einigkeit und Recht und Freiheit.
Ein Lied, das auf englischem Boden getextet wurde und die Noten wurden von Österreich abgeschrieben. Tja, im Bindestrichchor stimmen einige das Pommernlied an, andere das Mecklenburglied.
Ja, ja, aber ja, sie sind das. Es ist auch nicht mehr so, dass das nun bei jedem Festakt, keiner kennt den Text, man kann nur noch mit wenn man Textzettel mit ausgibt, dann ist es, dass das dann mitgesungen wird.
Der Wind hätt sich dreht, war im Herbst 89 ein gern angestimmtes Lied hier oben. Die alten Farben wurden reaktiviert. Den Bindestrich gab es noch nicht. Im Januar 1990 diskutierte die CDU über einen Landesverband Mecklenburg und Vorpommern. Im Februar demonstrierten Vorpommer für Vorpommern. Und die pommersche Landeskirche war, Zitat, für die Bildung eines Landes Vorpommern und gegen die Bildung eines Landes Mecklenburg-Vorpommern. Im März 1990 gründete die CDU ihren Landesverband Mecklenburg und Vorpommern. Kurz darauf ersetzte sie das und durch den Bindestrich. 4 Monate später beschloss die DDR-Volkskammer die Wiederherstellung der Länder von 1945, also auch von M-V. Und Mecklenburg-Vorpommern heute? Die katholische Kirche in Mecklenburg gehört zum Erzbistum Hamburg. Die katholische Kirche Vorpommern zum Erzbistum Berlin. Links vom Bindestrich gibt es die evangelisch-lutherische Landeskirche Mecklenburg, rechts vom Bindestrich die pommersche evangelische Kirche. Der Bindestrich verläuft übrigens entlang der Recknitz. Ein hübsches Flüsschen. Herr Dr. Wegener, ehemaliger Chef der Landesbibliothek, er spielt uns auf.
Ist nie gedruckt worden, die ist hier aufgeführt worden in Schwerin und irgendwie hat diese Oper nicht ihren Weg gemacht.
Die Oper Johann Albrecht vom bekanntesten Mecklenburger Komponisten von Flotow.
Gott segne Friedrich Franz und seiner Krone Glanz trübe sich nie. Über sein Fürstenhaus schütte dein Füllhorn aus. Dann haben wir hier noch Heil dir, Paul Friedrich, jubelnd begrüßen dich Mecklenburgs Gaun.
Hymnen von damals.
Wenn so eine Hymne Identität ist, warum wird so eine Hymne nicht geschaffen? Und ich kann Ihnen sagen, es wird eigentlich höchste Zeit, dass wir uns vielleicht darauf einigen sollten, wann wir für uns diese Hymne schaffen.
Rainer Prachtl, CDU. Von 1990 bis 1998 Landtagspräsident im Bindestrichland.
Ich bin sehr für so etwas und dass wir vielleicht mal schauen sollten, dass wir wirklich so eine Hymne haben.
Meine Heimat konnten sich alle Befragten als Hymne vorstellen. Hübsch, nicht wahr? Schönes Lied. Schlicht und so ganz ohne, so unmilitärisch. Martha Müller-Grälert, eine Vorpommerin, verheiratet mit einem Sachsen, dichtete es in Preußen, genauer in Berlin. Den Text brachte ein Flensburger nach Zürich, wo der von einem Thüringer vertont und uraufgeführt wurde, in Zürich. Das Ostseewellenlied, weltbekannter als Nordseewellenlied. Wo die Ostseewellen trecken an den Strand, wo die gele Ginster bläuten dünen Sand, wo die Möwen schwiegen, grät im Sturm gedroht.
Deutschlandradio Kultur.
Uhr Nachrichten. Einen Tag nach dem Amoklauf in der baden-württembergischen Stadt Winnenden hat die Polizei erste Hinweise auf ein Motiv des Täters. Auf seinem Computer seien sogenannte Killerspiele gefunden worden. Der 17-Jährige hatte gestern insgesamt 15 Menschen in seiner ehemaligen Schule und auf der Flucht erschossen und anschließend sich selbst getötet. In Berlin sind Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy zum deutsch-französischen Ministerrat zusammengekommen. An den Regierungsgesprächen nehmen auch die Außenminister sowie die Minister für Wirtschaft, Finanzen und Verteidigung beider Länder teil. Das Treffen findet seit 2003 zweimal jährlich abwechselnd in Frankreich und in Deutschland statt.
Neben der Finanz- und Wirtschaftskrise soll es auch um den Einsatz beider Länder in Afghanistan, auf dem Balkan und am Horn von Afrika gehen. Auch die gestrige Entscheidung Sarkozys, Frankreich wieder in die NATO-Kommandostruktur zurückzuführen, dürfte diskutiert werden.
Liechtenstein hat dem internationalen Druck nachgegeben und will künftig in Fragen von Steuerhinterziehung mit ausländischen Behörden zusammenarbeiten. Das erklärte die Regierung in Vaduz. Ziel sei es, Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre und des Bankgeheimnisses sicherzustellen. Pascal Lechler.
Mit dieser Ankündigung vollzieht das Fürstentum einen entscheidenden Kurswechsel in seiner Steuerpolitik und gibt damit dem Druck von Staaten wie Deutschland nach. Bislang hat der Kleinstaat nur beim Verdacht auf Steuerbetrug Amtshilfe geleistet. In Zukunft will sich Liechtenstein in Steuerfragen zu den Standards der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD bekennen. Man sei bereits mit interessierten Staaten im Gespräch und biete weiteren Staaten bilaterale Abkommen zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung an, so Liechtensteins Regierungschef Ottmar Hasler. Das Bankgeheimnis soll aber im Grunde erhalten bleiben. Es soll jedoch nicht mehr länger zur Verschleierung von Steuerdelikten missbraucht werden können. Liechtenstein steht bei der OECD auf einer schwarzen Liste von Steuerparadiesen.
Leipzig steht seit heute wieder im Zeichen des Buches. Am Morgen öffnete die zweitgrößte Literaturmesse in Deutschland für Besucher. Bis Sonntag stellen 2100 Aussteller aus 39 Ländern ihre Neuheiten vor. Am Abend werden die Preise der Buchmesse in den Sparten Sachbuch, Übersetzung und Belletristik verliehen. Markus Brügge.
In der Kategorie Belletristik hat die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse teils große Namen nominiert. Wilhelm Genazzino und Daniel Kehlmann stehen auf der Liste, ebenso Andreas Mayer, Julia Schoch, Reinhard Jirgel und Sibylle Levitscharow. Mit Genazzino geht ein Altmeister ins Rennen. Der 66-jährige Büchner-Preisträger war schon vor 2 Jahren mit seinem Buch »Mittelmäßiges Heimweh« für den Preis nominiert. Gegen ihn tritt Daniel Kehlmann an, gerade mal halb so alt und schon ein Bestseller-Autor. Die Literaturwelt war gespannt, was auf den Millionenerfolg die Vermessung der Welt folgen würde, und Kehlmann legte mit Ruhm ein ebenso ironisches wie kunstfertiges Buch vor. Verglichen mit diesen werden es die anderen 4 Nominierten nicht leicht haben. Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit 45.000 Euro dotiert. Je 15.000 Euro bekommen die Gewinner in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzung.